Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Mit Heike Sikoni, hallo. Ja, und heute sind wir unterwegs zu unseren Nachbarn nach Österreich, in eine der äußersten Ecken ins Burgenland. Es liegt zur Grenze nach Ungarn, wird bestimmt von einer Steppenlandschaft, in der mächtig der Neusiedlersee ruft. Und wie der Name Burgenland schon anlässt, gibt es viele Burgen. Unser Thema heute in Domradio Reisen. Sie hören Domradio Reisen. Wie wäre das? Afrikanische Vögel beim Brüten beobachten, eine Steppenlandschaft erwandern, sich die Sonne auf den Pelz brennen lassen und mit Rangern eine echte Safari machen auf der Suche nach dem Goldschakal. Dafür muss man nicht nach Afrika reisen. Steppe, Ranger, Schakal, alles was dazugehört, gibt es auch in Österreich, in der Region rund um den Neusiedlersee. Meine Kollegin Verena Tröster hat mal vorsorglich ein Spray gegen Moskitos eingepackt, ist hingefahren ins Burgenland an den Neusiedlersee und hat sich dort verwundert die Augen gerieben.
Wenn ich es gerade nicht besser wüsste, würde ich sagen, wir sind auf Afrika-Safari. So sieht es hier zumindest aus.
Das stimmt schon. Zu einer Zeit, wo ich noch nicht in Afrika selber war, haben immer gesagt, Mensch, bei dir sieht es aus wie in Afrika. Und mittlerweile war ich auch dort und es stimmt wirklich. Ich bin mir vorgekommen wie zu Hause.
Ich bin mit Direktor Kurt Kirchberger unterwegs in seinem Arbeitsgebiet, dem Nationalpark Neusiedlersee. In seinem Geländewagen ruckeln wir quer durch die Steppe.
Und hier sieht man jetzt schon das ganze Schilf und immer wieder zwischendurch kleine Seen. Sind das Teile vom Neusiedlersee?
Nein, das sind die kleinen Schwestern des Sees. Dann, wenn diese Lacken ausgetrocknet sind, wir nennen die Lacken diese kleinen Seen, dann haben sie natürlich für die Brutvögel nicht mehr die Möglichkeiten, als wenn sie Wasser haben, logischerweise. Hier zum Beispiel ist ein sehr interessanter Stelzenläufer, ein sehr hübscher Vogel.
Mit seinen langen roten Beinen stapft er durch das Wasser der Lacke. Sein gerader und langer Schnabel pickt in den schlammigen Boden. Er ist ein Sommergast im Nationalpark und kommt eigentlich aus Afrika. Das flache Wasser der Lacke ist für den Stelzenläufer wichtig und deshalb verfolgt der Direktor ein großes Ziel.
Wir haben uns jetzt zur Aufgabe gemacht, den Schilfgürtel von der Landseite zurückzudrängen, um eben diese Flachwasserzonen wieder sichtbar zu machen. Und wir werden dann noch solche Stellen sehr konkret sehen.
Der Herr Kirchberger packt sein Fernglas aus. Da schaue ich auch mal kurz durch.
Ja, da rechts sehen wir die erste Rinderherde im Nationalpark. Rinder und andere Weidetiere gehören einfach zu, oder sind einfach die wichtigsten Arbeiter hier im Nationalpark, weil sie dafür sorgen, dass die Steppenlandschaft eine solche bleibt und nicht zuwächst mit Baumarten und Baum- und Straucharten oder mit Schilf.
Und die gucken uns jetzt aus ungefähr 20, 30 Metern an. Können die uns gefährlich werden?
Nein.
Das sind richtig schöne Tiere, ne?
Und dann passiert etwas, womit nicht einmal Kurt Kirchberger gerechnet hat. Hektisch schiebt er mir sein Fernglas rüber, denn vor uns taucht plötzlich etwas Großes auf.
Da ist er. Schauen, schnell schauen. Schnell schauen. Das ist schon ein beeindruckender Vogel, ne? Mit 2,5 Meter Flügelspannweite, ein ausgewachsenes Weibchen mit schönem weißen Stoß. Und man sieht schon, wie die Gänse wissen, wer da kommt. Die werden gleich alle hoch, weil er doch immer eine Bedrohung ist. Ein Adler und die Gänse, das ergänzt einander.
Ein Adler, mitten in der Steppe des Nationalparks. Das Glück, ihm zu begegnen, hat auch Kurt Kirchberger nicht sehr oft. Die faszinierenden Naturräume an der Ostseite des Neusiedlersees geben dem Adler wieder ein Zuhause. Ihm und vielen anderen Vogel- und Pflanzenarten. Ein Stückchen Afrika, mitten im Burgenland.
Tja, und man bekommt einen Eindruck davon, wie spannend doch Natur sein kann. Eine Safari in Österreich hat Verena Tröster für uns gemacht. Und was die Region sonst noch so bietet, davon erzählt sie uns gleich mehr. Eine Nachricht, die vor über 20 Jahren Weinkenner und Trinker fassungslos machte, war ein Glykolskandal in Österreich. Weinbauern hatten ihren Wein mit Frostschutzmittel gepanscht. Aufgefallen ist das Ganze, weil sie auch noch so dreist waren, diese Unmengen von Frostschutzmitteln von der Steuer abzusetzen. Ja, auch im österreichischen Burgenland wurden 4 Winzer festgenommen und zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Aus heutiger Sicht war dieser Skandal allerdings ein Glücksfall, denn damals fand ein Umdenken statt. Die Winzer und Weinbauern besannen sich auf Weinqualität. Wein aus dem österreichischen Burgenland, den probieren wir gleich hier zusammen in Domradio Reisen. Er braucht Sonne, eine erfahrene Hand und jede Menge Zeit, der Wein. Anbaugebiet und Weingüter gibt's ja überall da, wo es das Klima gut meint, so zum Beispiel auch im österreichischen Burgenland. Verena Tröster hat Weingärten besucht, die direkt am Neusiedlersee liegen. 300 Sonnentage und endlos flache Steppenlandschaft. Verena Tröster ist hingefahren und hat so exotische Weine probiert wie den Uhodler oder einen Blaufränkischen.
Welchen genau haben Sie mir da gerade eingeschenkt?
Ja, ich habe Ihnen sehr was Typisches eingeschenkt, einen Blaufränkisch Klassik. Blaufränkisch ist ja die Rebsorte in der Region, unsere wichtigste Rebsorte. Und Klassisch heißt im großen Holzfass ausgebaut.
Jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht, wie man den probiert. Wie macht man das denn? Ich kenne das aus dem Fernsehen. Man muss dann irgendwie ein bisschen Luft zuführen und komische Geräusche machen. Können Sie mir das mal genau erklären?
Ja, also am einfachsten ist es, wenn man das Glas beim Stiel nimmt. Dafür ist ja ein Glas mit Stiel eigentlich sehr wichtig für die Verkostung. Und dann mal kurz hineinriechen und dann versuchen, das kennenzulernen, was einem der Wein verspricht. Also einfach die Frucht sollte man spüren. Ob es ein dunkles Granatrot, ein dunkles Rubinrot oder wie die Farbe ist. Und macht einen Schluck. Den Schluck lässt man dann im Gaumen ein bisschen wandern, um alle Geschmackspapillen eben zu erfassen, damit man wirklich spüren kann, die optimale Qualität des Weines.
Was ist jetzt Ihr Resümee für diesen Wein? Wie würden Sie als Kennerin das beschreiben?
Der Wein hat vor allem eine sehr schöne Frucht nach dunklen Beeren. Die spürt man schon in der Nase. Als zweiten Eindruck auch ein bisschen die Würze in der Nase. Und das setzt sich dann am Gaumen fort.
Das hätte ich jetzt so schön nicht formulieren können, aber ich würde das auf jeden Fall unterschreiben. Sehr leckerer Wein.
Und dieser Blaufränkische reift hier im Gut Igler nicht irgendwie, sondern standesgemäß in einer Halle. Und die will so gar nichts mit dunklen Weinkellern zu tun haben.
Ja, die Dachkonstruktion, nennt sich Zollinger Lamellendach, ist in den 20er Jahren in Bayern patentiert worden. Und in Österreich ist es unseres Wissens einmalig. Also laut unseres Architekten und unserer Recherchen gibt es kein weiteres Gebäude mit diesem Dachstuhl. Und es wirkt sehr imposant. Also wenn man da herinnen steht, also 70 Meter lang, 10 Meter hoch, hat man den Eindruck, entweder man ist in einem Dom oder man ist in einem ein verkehrter Schiffsrumpf. Auf alle Fälle beeindruckend.
Und jetzt hat es hier ungefähr 15, 16 Grad. Warum genau?
Ja, damit der Wein die Stille und die Ruhe des Raumes genießen kann und das bei einer entsprechenden Temperatur, damit die Entwicklung des Weines so vor sich geht, wie er es braucht.
Unter uns sehen wir jetzt einige Fässer.
Es sind circa 500 Fässer. Wenn man da so runterschaut, es wirkt sehr beeindruckend. Es sind lauter gleich große Barrique-Fässer. 225 Liter hat ein Fass. Und da ist eben die beste Möglichkeit, dass der Wein optimal reifen kann.
Zum Beispiel auch für den Exportschlager des Guts, der Vulcano, ein Rotwein der Extraklasse.
Rote Reben werden hauptsächlich angebaut, weil diese Sorte hier besonders gut gedeiht, weil es eben die idealen Bedingungen vorfindet, also kräftige, lehmige Böden und eben auch vom Klima her ganz besonders gut eben für diese Sorte und für Rotweinsorten eben geeignet.
Gehen wir den probieren?
Ja, gerne.
Ich finde, der macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Auf dem Etikett sieht man einen ausbrechenden Vulkan und auch im Mund macht das irgendwie so eine Art kleine Geschmacksexplosion. Was ist denn Ihr persönlicher Lieblingswein?
Vulcano gehört schon zu meinen Lieblingsweinen dazu, aber eben auch der Blaufränkisch in seiner Ausprägung, vor allem auch in seiner kräftigen Ausprägung wie der Biri. Das macht auch immer wieder sehr viel Spaß zum Trinken.
Spaß am Trinken, das hatte auch meine Kollegin Verena Tröster. Klar, ein echter Geheimtipp, der Burgenländer Wein. Und noch einen Geheimtipp, den stellt sie uns nach den Nachrichten vor. Zum Reisen gehört ja auch das Entdecken neuer Speisen. Da ist man ausgerechnet im traditionellen österreichischen Burgenland richtig. Da kocht der Innereien Großmeister Max Stiegele. Da stehen dann Lammhirn mit Zwergmangold, Hechtleber, Kalbskutten, Lammrahmherbst, Herz-, Hengsthoden- und Entenmagen-Ragout auf der Speisekarte. Der traut sich was, dieser Max Stegel, und deshalb stellen wir ihn und seine Küche gleich ausführlicher vor. Den Wein im Burgenland, den haben wir ja schon zusammen probiert, und zum Wein, da gehört natürlich was zu essen, entweder beim Picknick oder in einem der zahlreichen Restaurants. Im burgenländischen Purbach, da gibt es eins, das hat einen besonders guten Ruf. Es liegt nicht weit vom Neusiedler See und heißt Gut Purbach. Hier kocht Max Stegel. Er gilt so ein bisschen als der Tim Melzer des Burgenlandes und er ist selbst immer noch am meisten begeistert von den kulinarischen Schätzen der Region.
Burgenland schmeckt sehr, sehr gut, aber das ist jetzt zu einfach gesagt gut. Das Burgenland ist Pannonien und Pannonien ist ein riesiger Raum, also das zieht sich von Böhmen, von Prag bis nach Vojvodina, das ist in Serbien. Und im Burgenland finden eigentlich 6 verschiedene Küchen zusammen. Die pannonische, die ungarische, die slawische, dann gibt es die istrische Küche, die ungarische, die nicht zu unterschätzen ist, natürlich auch die deutsche.
Klingt ziemlich Multikulti, diese Küche. Auf Heimisches und Mediterranes setzt Max Stegel und dazu eine Riesenprise Kreativität. Da kann man sich pannonische Lammkutteln oder Fischsuppe mit Mangalitzerspeck schmecken lassen. Längst ein Renner auf der Speisekarte.
Ja, die Halaschle, die Fischsuppe, die ungarische Fischsuppe. Also Halaschle heißt Fischeintopf, also früher ein Arbeiteressen. Das wurde in großen Töpfen gemacht, richtig eingemacht, richtig deftig mit Speck und Fisch und alles Mögliche. Das haben wir Arbeit aufs Feld mitgenommen. Und wir haben das jetzt natürlich etwas verfeinert mit Ingwer, Linsen und auch Fisch, Speck drinnen. Nur halt etwas leichter, nicht so deftig.
Aus Alt macht neu mit den besten Zutaten. Das ist das Geheimnis von Max Stegel. Und das Gute dabei, die Zutaten für seine Gerichte, die findet er direkt vor der Haustür.
Naja, es ergibt sich einfach, weil wir haben ja die Grundprodukte hier, die können wir nicht neu erfinden. Wir haben den See vor der Haustür, den Neusiedlersee, und wir haben Aal, Hecht, Karpfen, Zanderschlei, Wels, also wir haben alles hier. Und dann versuchen wir, das so umzusetzen, wie wir es auch selbst gerne essen würden. Also wir erfinden nichts Neues, sondern wir machen das Beste aus dem, was wir haben. Also wir machen aus einem Diamant einen Brillanten.
Ja, zu den Brillanten auf dem Teller kommt noch das edel gestaltete Luxusambiente des historischen Gutshofs und natürlich der hoch dekorierte Koch. Max Stegel hat bei Alfons Schubeck in München gekocht und er war der jüngste Michelin-Sternträger der Welt. Und wer bei ihm isst, in seinem Restaurant, der findet auch einen stilvollen Platz zum Schlafen.
Burgenland schmeckt sehr. Ja, es ist ein, also es wächst immer mehr, aber es ist ein Gesamterlebnis oder ein Gesamtkunstwerk. Man kommt hierher, man soll sich wohlfühlen, man kann essen, sehr viel trinken und dann auch gleich schlafen. Also, ohne dass man irgendwo über die Gasse geht und eine Nachrede hat.
Sterne auf dem Teller und dann auch noch schlafen beim Sternekoch Max Stegel unter dem burgenländischen Sternenhimmel auf Gut Purbach. Im Urlaub, da steht Radfahren, Wandern, Schwimmen auf dem Programm und für viele gehört auch ein Museumsbesuch dazu. Wer im Burgenland in Österreich unterwegs ist, der kann ein ganz besonderes Museum besuchen. Da hat eine Familie ein ganzes Dorf zusammengesammelt und das kann man sich angucken, so wie Verena Tröster.
Das erste Stück war ein Gipsengel und da war er erst 12 Jahre alt, hat dann wirklich zum Sammeln angefangen und ab 1990 hat er das Museum angefangen zum Aufbauen.
Christina Haubenwallner spricht von ihrem Mann, einem echten Sammler. Und zwar einer von der Sorte, denen es schwerfällt, wieder damit aufzuhören. Auf dem Privatgrundstück der Familie hat er immer mehr Gegenstände zusammengetragen und so entstand nach und nach ein richtiges Museum. Und mehr noch, ein komplettes Dorf.
Es ist dann 1994, war es dann so weit, dass er dann angefangen hat mit den Häusern. Also die Häuser sind abgebaut und da wieder originalgetreu aufgebaut worden. Es gibt verschiedene Häuser, also die Kleinhäusler-Häuser oder die Bauernhäuser, wie man bei uns sagt. Dann verschiedene Handwerker, vom Friseur, Schuster, Schneider, Sodler und so weiter. Das ist jedes Jahr ist dann ein Stück dazugekommen. Jetzt mittlerweile haben wir 35 Gebäude mit Stadel, mit Häusern, mit Kirche, katholische Kirche, evangelische Kirche.
Ein richtiges Dorf also, das es genau so im frühen 19. Jahrhundert im Burgenland gegeben hat.
Und das Ganze ist ja jetzt gebaut worden auf Ihrem Privatgrundstück. Waren Sie denn von Anfang an damit einverstanden?
Eigentlich nicht. Die erste Reaktion war eigentlich von mir, du spinnst, war die Reaktion von mir. Aber ich habe mir gedacht, also wir probieren und schauen, was da, wie das wird. Und dann habe ich aber gesehen, das könnte was werden.
Und ob es was geworden ist. Der ehemalige Weingarten hinter dem Haus der Familie Haubenwallner lockt heute Besucher aus ganz Österreich und über die Grenzen hinaus an. Denn hier kann man die einstige Welt erahnen. Die Häuser sind so nachgebaut, dass es wirkt, als seien die Bewohner nur kurz zur Tür hinaus. Der alte Dielenboden knarrt, die Möbel sind viel kleiner als die heutigen. In vielen Häuschen sind die Tische noch gedeckt. Werkstätten und ein Original-Lichtspielhaus sind voll funktionstüchtig. So zum Beispiel auch eine Nähstube, in der einige Besucher alte Gegenstände wiedererkennen.
Da gibt es bei meiner Großmutter gab es ganz, ganz viele ähnliche Sachen. Ich stehe jetzt gerade vor dem Kasten mit den ganzen Kurzwaren. Und meine Großmutter war Weißnäherin und die hatte eben ganz viele so Litzen und Kragen und Bänder und alles Mögliche an Nähzubehör auch gehabt.
Über 30 Häuser sind hier zu besichtigen. Das braucht Zeit und Ruhe. Denn hier im nachgebauten Dorf gibt es sogar ein altes Wirtshaus. Und das ist sogar bewirtschaftet. Das kleine Museum ist ein richtiges Unternehmen geworden.
Ja, ganz genau. Es ist praktisch ein Betrieb. Ja, das ist einfach war das Hobby. Da waren wir beide noch berufstätig. Aber in die letzten 10, 12 Jahren ist das eigentlich schon ein richtig großer Betrieb geworden. Ja.
Und nach 20 Jahren mit einem Museum im Privatgarten hat sich auch Ehefrau Christina Haubenwallner mit dem Hobby ihres Mannes angefreundet und ist froh, dass es so gekommen ist.
Wenn aus der Sammlung ein Museum wird für Familie Haubenwallner im österreichischen Burgenland, ist der Privatgarten zu einem kompletten Dorf umgebaut worden und die Häuser und Gerätschaften wurden sogar schon mit Preisen ausgezeichnet.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Und in Domradio Reisen sind wir heute unterwegs im Burgenland. Das Burgenland ist ein Land mit vielen Einflüssen, ein buntes Gemisch aus Österreichern, aus Slowenen, Ungarn, Slowaken und Kroaten. Kein Wunder, dass auch die Musiker im Burgenland sich zu neuen Musikkombinationen inspirieren lassen. Daniel Hauser stellt uns einen solchen Musiker vor.
Das Leithagebirge teilt Niederösterreich vom Burgenland. An dessen südlicher Spitze liegt Eisenstadt, die Landeshauptstadt des Burgenlandes mit etwa 13.000 Einwohnern. Bekannt ist Eisenstadt für die jährlich stattfindenden Heidenfestspiele. Jedes Jahr wird dort zwischen April und Oktober das Erbe Josef Haydns gepflegt. Ein anderer Musiker macht in Eisenstadt seit etwa 15 Jahren von sich reden, Wolfgang Stindl, Künstlername Icarus. Im heimischen Keller hatte er lange Jahre an der Verbindung von Weltmusik und Elektronik gebastelt, mit einem Hauch Mystik, Vokalfetzen aus fremdartigen Sprachen und einer meditativen Grundstimmung. Eine Online-Plattform verhalf Icarus 1999 zum Durchbruch. Seine hochgeladenen MP3-Dateien standen plötzlich an der Spitze dieser Online-Charts und wurden dann zigfach auf CD-Kompilationen gebrannt. Seine Musik vermittelt das Gefühl von Weite und noch unentdeckten Welten. Icarus aus dem Burgenland mit River.
Das Burgenland ist eine Region, die eine bewegte Vergangenheit hat. Ungarn, Kroaten, Slowaken haben sich auf dem Gebiet, das heute zu Österreich gehört, angesiedelt. Und so Wanderer zwischen den Kulturen waren auch die Esterhazys. Die waren ehemals Kleinadel, die sich zu einer ungarischen Magnatenfamilie entwickelten. Bis 1920 erstreckte sich der unglaubliche Besitz dieser Fürstenfamilie auf 5 Länder. Auf Ungarn, Tschechoslowakei, Jugoslawien, Rumänien und Österreich. Eine Esterhazy-Residenz im österreichischen Burgenland hat sich Verena Tröste angesehen.
Herr Zechmeister, Sie sind Kastellan. Ist das sowas wie ein moderner Burgherr?
Eher mehr ein moderner Burghüter, ein Kastellan. Das war früher der halt eben auch für die Schlüssel der Burg verantwortlich war und für das gesamte Gebäude eben. Das ist heute ähnlich, nur gibt es da natürlich eine komplett andere Ausrichtung heute.
Trotzdem, die Schlüssel zu allen Zimmern der Burg Feuchtenstein hat Herbert Zechmeister immer dabei.
Überall sieht man von Militär, Zelten, über Waffen, preußische Gewehre. Scheint einiges los gewesen zu sein hier auf der Burg.
Naja, die militärische Geschichte der Esterházys ist eine sehr umfangreiche. Über die Jahrhunderte hinweg haben die Esterházys immer auch militärische Befehlshaber für die Habsburger gestellt. Und darum haben wir auch ein sehr umfangreiches Zeughaus hier auf der Burg, das sehr gut auch die militärische Geschichte des 17., 18. und des beginnenden 19. Jahrhunderts widerspiegelt.
Ganz anders dagegen der Hauptsitz der Esterházys, das barockisierte Schloss der Fürstenfamilie. Hier ist nichts zu spüren von kriegerischen Auseinandersetzungen. Ganz im Gegenteil.
Die Esterházys hatten ja oft sehr hochrangige Persönlichkeiten wie Kaiser und Erzherzöge zu bewirten und dementsprechende Feste gefeiert. Hier in dieser 200-Zimmer-Residenz, genauso wie in der Sommerresidenz Esterházy mit nur 110 Zimmern.
Historikerin Waltraud Kuma-Berner zeigt mir einen der prunkvollsten Säle, den großen Festsaal.
Hier wird gerade geprobt auf der Bühne. Und damals hat Haydn hier gespielt.
Ja, es gab zwar die Bühne noch nicht, das ist ein Produkt des 20. Jahrhunderts, aber es ist ein authentischer Ort. Hier hat Haydn Konzertveranstaltungen geleistet und natürlich auch bei dementsprechenden Tanzvergnügungen aufgespielt zum Tanzen.
Kann man sich das so vorstellen wie die Sissi-Bälle aus dem Fernsehen?
Nur, dass man noch nicht walzerselig durch die Gegend geschwungen ist, sondern eher Menuett getanzt hat.
Hier wurde gefeiert, während auf Burg Forchtenstein immer mehr Waffen und Munition angehäuft wurde. Sie ist heute eine der größten Militärausstellungen Europas. Die Burg ist und war der Tresor der Fürsten Esterházy. Auch Kurioses lagert hier. Herbert Zechmeister schließt die Schatzkammer auf.
Schatzkammer. Genauer genommen müsste man es eigentlich als Kunst- und Kuriositätenkammer bezeichnen.
Die Schatzkammer quillt jetzt nicht über vor Goldbarren und hühnereigroßen Diamanten.
Und das sieht ja jetzt hier fast so ein bisschen aus, als wären wir in den Katakomben. Was ist denn das kurioseste Ausstellungsstück?
Da haben wir einen Original-Basilisken und einen Babydrachen drinnen. Das kann ich Ihnen gleich zeigen, auch sieht man auch nicht überall.
Ein Babydrache, der natürlich in Wirklichkeit keiner ist. Die Fürsten Esterházy wollten eben auffallen und dachten sich die kuriosesten Geschichten aus. Dabei hätten sie das gar nicht nötig gehabt, bei der tollen Lage der Burg Forchtenstein.
So, jetzt haben wir einen ganz besonderen Blick über das Burgenland. 700 Meter hoch sind wir gerade. Bis wohin kann man schauen?
Also Sie können hier auf alle Fälle mal den Neusiedler See sehen. Hier etwas weiter rechts ist Schopron, also das ist die historische Ödenburg. Dann das links von diesem Hügel, da haben wir dann Eisenstadt. Also man sieht hier irrsinnig weit, wirklich über die praktisch historischen Lande auch der Esterházys hinweg.
Wurde von hier aus abgefeuert?
Ja, das ist einer der historischen Basteien, also einer der Verteidigungsanlagen. Und hier haben in historischer Zeit auch Geschütze gestanden.
Zu Gast bei Esterházy, der alten ungarischen Fürstenfamilie. Sie war eines der bedeutendsten Adelsgeschlechter Europas und zählt heute mit seinen Schlössern und Burgen zu den wichtigsten Kulturträgern im Burgenland. Und um einen immer noch weltberühmten anderen Kulturträger des Burgenlandes geht es gleich hier weiter in Domradio Reisen. Wenn jetzt Frühling und Sommer nahen im österreichischen Burgenland, dann bricht die Zeit der Festivals an. Seefestspiele auf der Seebühne am Neusiedler See, Opernfestspiele in einem römischen Steinbruch, Konzerte auf Burgen, Festspiele in Schlössern und immer wieder wird Musik von Franz Liszt gespielt. Er gilt als Wunderkind im Burgenland, dort wurde er geboren, sorgte europaweit als erster Mann, als Popstar für volle Konzertsäle und kreischende Klassikfans, heute ein Widerspruch an sich, wie diese dieser Mann mit seiner Musik und vor allem auch mit seiner Persönlichkeit es geschafft hat, die Massen um den Finger zu wickeln. Darum geht es gleich in Domradio Reisen. Franz Liszt wurde am 22. Oktober 1811 in Raiding geboren. Das gehörte damals zum ungarischen Kronland des Kaisertums Österreich, heute zum Burgenland. Liszt war nicht nur einer der prominentesten Klaviervirtuosen, sondern einer der produktivsten Komponisten des 19. Jahrhunderts. Er hat auch in vielen unterschiedlichen Stilen und Gattungen komponiert, war mit seinen sinfonischen Dichtungen ein Wegbereiter der programmatischen Musik und wird mit seinen Hauptwerken zur neudeutschen Schule gezählt. Verena Tröster erzählt uns, wie man sich heute im Burgenland an Franz Liszt erinnert und wo man ihm und seiner Musik begegnen kann.
Er war eines dieser Wunderkinder, klein und etwas kränklich, aber kraftvoll und eigensinnig in seinem Können am Klavier. Schon als Neunjähriger erntete Franz Liszt hymnische Kritik für sein Klavierspiel, und das sollte zeitlebens so bleiben.
Diese außerordentliche Fertigkeit dieses Künstlers, sowie auch dessen schneller Überblick im Lösen schwerster Stücke, indem er alles, was man ihm vorlegte, vom Blatt wegspielte, erregte allgemeine Bewunderung und berechtigt zu den herrlichsten Erwartungen.
Das schrieb etwa die städtische Pressburger Zeitung 1820. Der junge Franz Liszt wurde im österreichischen Burgenland geboren, gefördert durch seinen Vater. Er ging nur kurz zur Schule und widmete sich dann ganz der Musik. Und damit begeisterte er die Mengen wie keiner vor ihm. Die Frauen lagen ihm zu Füßen. Die Historikerin Waltraud Kuma-Berner spricht von einer regelrechten Listomanie.
Diesen Begriff Listomanie prägte ja ein ganz berühmter Literat Deutschlands, Heinrich Heine, indem er nämlich versuchte zu erklären, was das Phänomen Franz Liszt bedeutete. Er hatte eine Rezension geschrieben von einem Konzert, das er in Paris von Liszt gehört hatte, und dass er sagte, ich erinnere mich, wie in Berlin 1842, als Franz Liszt dort seine Konzerte gab und ihm die Damen zu Füßen lagen. Sie warfen wie wild Blumensträuße ihm entgegen, und er nonchalant pflückte eine rote Rose aus einem dieser Blumensträuße heraus, steckte sie in sein Knopfloch und warf den Damen Küsshände zu.
Er war ein gefeierter Star, so wie wir es später nur von den Beatles kennen. Die Listomanie griff rasend schnell um sich. Der Meister der Tasten war nicht aufzuhalten.
Franz Liszt führte ja eigentlich das Leben, ja, heute Musiker, Künstler kennen nichts anderes. Das sind Globetrotter, sagt man heute, aber damals war das undenkbar. Liszt hat in seiner großen Virtuosenzeit in 9 Jahren 230 Städte bereist und 600 Konzerte gegeben. Und das alles in einer Kutsche mit einer maximalen Tagesreisezeit von 50 Kilometern.
Historikerin Waltraud Kuma-Berner weiß, Franz Liszt war der erste Europäer. Er pendelte zwischen den Welten und war in Wien ebenso zu Hause wie in Paris, Prag, Weimar oder in Rom. Und das schlägt sich auch in seinen Werken nieder. Unterschiedliche kulturelle Einflüsse prägen seine Musik. Liszt komponierte zum Beispiel 15 ungarische Zigeunerweisen. Die Nähe seiner Heimat zu Ungarn lässt sich nicht leugnen. Liszt beschritt ganz neue Wege, komponierte Märsche, Melodramen und auch geistliche Werke. Besonders in späteren Jahren wurde er zunehmend religiöser. Auf seinen Konzertreisen trug er einen kleinen Altar immer mit sich und wurde Ehrenmitglied bei den Franziskanern. Er spielte für den Papst in Castel Gandolfo und empfing sogar die 4 niederen Weihen. Zum Priester aber reichte es nie, vielleicht auch, weil ihm die Frauen so wichtig waren. Der Schriftsteller Hans-Christian Andersen beschreibt eines seiner Konzerte in Hamburg so.
Wie ein elektrischer Schlag fuhr es durch den Saal, als Liszt hereintrat. Die Mehrzahl der Damen erhob sich und ein Sonnenglanz verbreitete sich auf jedem Gesicht, so als begrüßten alle Augen einen lieben, teuren Freund. Erschien an das Instrument genagelt, aus dem die Töne strömten. Sie kamen aus seinem Blut, aus seinen Gedanken. Er war ein Dämon, der seine Seele freispielen musste.
Alles das gab es schon im 19. Jahrhundert. Was die Popstars heute so von sich geben, diese Starallüren, alles das hatte Franz Liszt bereits auf Lager im 19. Jahrhundert. Wenn man so will, er war der erste Popstar seiner Zeit.
Tja, Franz Liszt, das Ausnahmetalent. Und die Begeisterung für ihn und seine Werke ist auch heute noch ungebrochen. Damit ist unsere Rundreise durch das Burgenland erst einmal beendet. Wenn wir Ihr Interesse und Ihre Begeisterung geweckt haben, können Sie alles nochmal nachgucken unter domradio.de und auch nachhören, die ganzen Beiträge. Und was hier in der Gegend so los ist, darüber reden wir dann nach den Nachrichten. Ich glaube ja, es wird ganz schön am Wochenende. Auf alle Fälle bekommt man irgendwie heute schon Lust auf ein paar Ausflüge für Samstag oder Sonntag. Renato Schlegelmilch hilft bei der Auswahl.
Rhein in Flammen. Der Nachthimmel wird leuchtend hell am Samstag. Der Rhein steht in Flammen. Rot leuchtende Bengalfeuer tauchen die Ufer und Sehenswürdigkeiten zwischen Linz und Bonn in ein festliches Licht. Berge und Burgen wirken magisch. Die Landschaft wird romantisch inszeniert. Umrahmt von 5 Feuerwerken fährt die Flotte aus rund 60 illuminierten Schiffen nach Bonn, bis ein musiksynchrones Feuerspektakel den krönenden Abschluss bildet. Das Spektakel kann auf verschiedene Weisen erlebt werden. Vom Schiff, von den Tribünen und kostenlos entlang der Rheinufer. Auf Messers Schneide. Solingen macht seinem Ruf als Messerstadt alle Ehre. Am Wochenende lädt das Deutsche Klingenmuseum Besucher zur Messermachermesse in die Bergische Stadt ein. Dort präsentieren und verkaufen Messermacher aus aller Welt nicht nur Unikate, die in Handarbeit gefertigt werden. Besucher haben auch die Möglichkeit, an zahlreichen Vorführungen und Seminaren teilzunehmen. Unter anderem zeigen Schmiede ihr Handwerk. Schwerter werden durch Hiebe und Rüstungen auf ihre Durchschlagskraft getestet. In einem eigenen Seminar können Besucher auch selbst das Messerschärfen lernen. Klavierfestival an der Ruhr. Let's go to the Opera. Unter diesem Motto feiert das Klavierfestival Ruhr sein 25-jähriges Bestehen. Das weltweit wichtigste Pianistentreffen gedenkt damit auch den 200. Geburtstagen von Giuseppe Verdi und Richard Wagner. Es erklingen bekannte Opernarien, Duette und Chöre in virtuosen Klavierfassungen. Bei der Eröffnung in der Jahrhunderthalle Bochum spielt Igor Levit mit dem WDR-Sinfonieorchester Tschaikowskis Klavierkonzert Nummer 1 in B-Moll. 5 Auftragskompositionen kommen beim Klavierfestival Ruhr zur Uraufführung. Mit dem Schienenbus durchs Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet und die Eisenbahn haben eine besonders enge Beziehung. Die Entwicklung der Schwerindustrie wäre ohne die vielen Güterzugverbindungen nicht möglich gewesen. Ein historischer Schienensprinterbus aus den 50er Jahren lädt ein, von Mülheim aus zur nostalgischen Fahrt durchs Revier. Der Rote Brummer fährt am Samstag eine Route von Essen, Bochum, Witten und Herne zurück über Essen nach Oberhausen. Los geht's am Hauptbahnhof Mülheim. Die Tour kostet für Erwachsene 44, für Kinder 39 Euro.
Das waren die Tipps zum Wochenende und wie das Wetter tatsächlich wird, das wird uns Renato Schnegelmilch gleich noch verraten.
Domradio Reisewetter.
Es ist ja wirklich erstaunlich, wie schnell man schlechtes Wetter vergisst, ne Renato?
Ja, absolut.
Da haben wir uns jetzt monatelang in den April mit Schnee und Minusgraden rumgeschlagen. Jetzt ist Mai, die Sonne scheint, der Frühling ist da. Wir haben es fast vergessen,
ja,
Renato
ja.
Schnegelmilch, ja. Wetterexperte. Zu Recht? Also oder so, müssen wir uns bald wieder dran erinnern?
So hin und wieder kommt ja die Erinnerung zurück. In den letzten Tagen war es ja mal ein bisschen wechselhaft, bisschen wärmer, ein bisschen kälter, bisschen Sonne, ein bisschen Regen. Und so sieht es im Prinzip auch am Wochenende aus. Es gibt durchaus schöne Zeiten, besonders der Sonntag, der wird sehr schön. Aber der Samstag, der wird dann eben noch relativ wolkig, so besonders im Süden, Südosten. Da gibt es dann auch Regen und Gewitter, da wird es relativ unangenehm. Das Schöne daran ist, dass es nicht so kalt wird, wie es in den letzten Wochen war. Wir haben am Wochenende auch beim Regen so Temperaturen 15 bis 19 Grad, also die Jacke, also Regenschirm sollte man mitnehmen, Jacke kann man daheim lassen. Ja, und der Sonntag, der wird dann eben der schöne Tag des Wochenendes bei 22 Grad, fast überall im ganzen Land Sonne. Im Süden gibt es noch ein bisschen Wolken, aber das ist auch jetzt kein Grund, zu Hause zu bleiben.
Sonne am Sonntag ist ja schon mal verheißungsvoll hier bei uns. Ja, was will man mehr? Wie sieht es denn im Rest von Europa aus?
Also es ist auch so ein bisschen, es ist so ein bisschen wechselhaft. In Spanien und Portugal, also Iberische Halbinsel, da haben wir heiter bei 24 Grad. Allerdings da auch erst am Sonntag wird es richtig sonnig, so ein paar Wolken sind da auch noch. Skandinavien wird sehr schön sonnig, bei 17 Grad auch noch, was für den hohen Norden auch schon relativ warm ist. Und sonst ist es dann halt eben so eine Glückssache. Da ist ein paar Stunden Sonne, ein paar Stunden Regen. Also man muss Glück haben, dass man da hinkommt, wo es auch schön ist.
Da können wir eigentlich gleich hier bleiben, weil hier ist es auf alle Fälle
absolut
am Sonntag garantiert schönes Wetter. Wie geht es dann bei uns weiter in der nächsten Woche?
Das ist eben das Schöne, dass dieser Trend, der am Sonntag losgeht mit dem schönen Wetter, mit der Sonne, der setzt sich dann auch ein paar Tage lang fort. Also die Temperaturen steigen sogar noch, dass wir so Montag, Dienstag, Mittwoch kaum eine Wolke haben, viel Sonne, bis zu 25 Grad. Das Ganze kommt von Westen her, das heißt, wir hier im Rheinland werden auch so die Ersten mit sein, die diese erste Sommerwelle, kann man schon fast sagen, mitbekommen. Ab Mittwoch, dann kommt so ein bisschen kältere Luft wieder zu uns. Aber ich würde sagen, beschäftigen wir uns erstmal mit dem schönen Wetter, was vorher kommt.
Renato Schlegelmilch hat jetzt mit seinen Prognosen für zumindest sonniges Gemüt gesorgt bei der Moderatorin und ich hoffe auch bei den Hörern. Vielen Dank dafür.
Immer wieder gerne.
Ja, und das war's auch von Domradio Reisen. Ich danke ganz herzlich fürs Mitreisen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt Heike Sikoni.